Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen. Wir schauen in dieser Stunde auf die Proteste in Belarus, wie sich in der angespannten Situation des Landes ein Kunstmagazin behauptet. Dazu hier gleich mehr. Außerdem schauen wir in den Senegal und fragen, wie die Kulturszene dort der Pandemie trotzt. Wir verfolgen eine Historikerdebatte zu 150 Jahren Deutsches Reich und wir erinnern an eine historische Nacht in Miami, mit dabei Malcolm X.
There is no more room for anyone to be standing on the fence anymore. Our people are literally dying in the streets every day. Black people are dying every day.
Ja, das klingt leider immer noch sehr aktuell, spielt hier aber im Jahr 1964, One Night in Miami. Das ist einer der Filme, die neu im Netz zu finden sind. Wir stellen sie Ihnen hier vor in Fazit. In Belarus halten die Proteste seit der gefälschten Präsidentenwahl im August an. Es sind zwar nicht mehr Zigtausende auf der Straße wie noch im Herbst, aber jedes Wochenende gibt es zahlreiche kleinere Aktionen. Und das, obwohl der Staat weiterhin mit aller Härte zurückschlägt. In Berlin schaut derzeit das Hebbel am Ufer auf die Situation. Heute Abend präsentierte das Theater die neueste belarussisch-deutsche Ausgabe des Magazins für zeitgenössische Kunst Partisanka, das Wörtchen Art ist darin großgeschrieben. Dazu gab es eine Diskussion zwischen der Herausgeberin Tanja Acimovic und der belarussischen Philosophin Olga Sparaga. Sie veröffentlicht in diesem Jahr ihr neues Buch »Die Revolution hat ein weibliches Gesicht – Der Fall Belarus«. Und meine Kollegin Gesine Dornblüt, die hat die Online-Diskussion verfolgt. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Zunächst die Frage, man hört ja derzeit relativ wenig aus Belarus. Die Protestierenden haben offenbar aber einen unglaublich langen Atem. Was haben die beiden Frauen denn über die aktuelle Situation berichtet?
Ja, Olga Sparaga sprach von einer gewissen Müdigkeit. Ein Bekannter habe ihr kürzlich erzählt, er fühle sich wie nach einem Krieg. Er habe eine Woche frei gehabt und sei dann sofort in eine tiefe Depression verfallen. Das gehe vielen so, aber nicht der Mehrheit, sagte Sparaga. Und der Titel der Veranstaltung im Hebbel am Ufer heute, der lautete denn auch Ja Wychaju, das heißt auf Deutsch Ich gehe raus. Und das ist ja derzeit das Programm in Belarus. Das waren nämlich die Worte von Roman Bandarenko. Das ist ein junger Mann in Minsk. Der hatte in einen Nachbarschaftschat geschrieben, ich gehe raus, bevor er in den Hof ging. Das war im November. Er verließ seine Wohnung und kam nicht wieder. Er wurde festgenommen, zusammengeschlagen und starb kurz darauf im Krankenhaus. Und jetzt sind es eben vor allem Partisanenaktivitäten, die unter diesem Slogan Ja Wychaju, ich gehe raus, weiterhin stattfinden, übrigens oft getragen von Frauen.
Wie stark sind denn die Protestierenden? Bilden sie die Mehrheit?
Die Gesellschaft ist gespalten in Belarus. Es gab heute bei der Veranstaltung auch ein Video zu sehen von der belarussischen Künstlerin Oljana Nevzorova. Sie hat sich im Oktober in die Minsker U-Bahn begeben und hat dort schweigend ein Plakat hochgehalten. Auf diesem Plakat stand einfach nur, dieses Plakat kann der Grund meiner Festnahme sein. Und sie schweigt, aber man hört Reaktionen vor allem eines männlichen Passagiers, der lautstark sich ereifert und sagt, man sollte sie festnehmen. Und Tanja Acimovic hat heute Abend erläutert, warum diese Kunstaktion so aktuell ist.
Es gibt eine Trennung in der Gesellschaft und Uljana schaffte diese Situation, wo es plötzlich sichtlich war. Sie war tatsächlich in einem Waggon in der U-Bahn, hat dieses Plakat rausgeholt und dann sehen wir, was passiert, was die Menschen dazu sagen. Diese Situation kann sich überall in der Stadt ergeben. Wenn man eine bestimmte Geste macht, eine bestimmte Handlung, die verständlich ist und dann versteht man sofort, wer mit dir ist und wer gegen dich ist. Und wir wissen sehr oft aus den Nachrichten, dass die, die dagegen sind, reagieren oft sehr aggressiv, so wie auch auf diesem Video.
Was sind das für Gesten, von denen sie hier spricht?
Das reicht eigentlich schon in Belarus, wenn man Belarussisch spricht und nicht Russisch. Da ist man schon identifizierbar als Opposition und als Protest.
Der Anlass für die heutige Veranstaltung im Hau ist der Launch der neuesten Ausgabe der Zeitschrift Partisanka. Die gibt es seit 2002. Konnte sie denn in den ganzen vergangenen Jahren erscheinen?
Ja, das war möglich tatsächlich. Und es gab ja auch in Minsk Galerien, es gab eine Subkultur. Das ging lange, solange die Künstler kein Staatsgeld in Anspruch genommen haben. Das hat sich jetzt geändert seit den Protesten. Die Gangart ist wirklich härter und deswegen gab es auch Schwierigkeiten damit, die neueste Ausgabe von Partisanka herauszugeben und zu finanzieren. Das ist jetzt mit Hilfe der Bundeszentrale für politische Bildung und mit Hilfe des Goethe-Instituts gelungen, unter der Anleitung des Hebbel am Ufer. Und dort kann man übrigens dieses Heft auch gratis bekommen.
Die und auch die anderen Diskussionen heute hatten das Thema oder haben das Thema Eure Vergangenheit ist unsere Zukunft mit einem Fragezeichen am Ende. Was war damit gemeint? Und gab es am heutigen Abend oder in der Diskussion Antworten darauf?
Ja, es ging den Veranstalterinnen darum, Belarus nicht isoliert zu sehen, sondern eben auch Europa und eine globale Perspektive in den Blick zu nehmen. Also die Frage zum Beispiel, ob Belarus von der Erfahrung anderer Länder in der Transformation lernen könnte, zum Beispiel auch von Deutschland 1989 und danach. Und die Antworten fielen unterschiedlich aus. Tanja Arcimovic sagte, die Situationen seien kaum vergleichbar, die Situation in Belarus und was dort passiert sei einzigartig. Unter anderem auch deshalb, weil die Bedeutung der sozialen Netzwerke heute ja viel größer ist. Die gab es ja noch gar nicht 1989. Olga Sparaga sah das durchaus anders. Sie sagte, es gäbe Parallelen zwischen Belarus und anderen Ländern. Insbesondere diese Spaltung der Gesellschaft in progressive und andererseits reaktionäre Kräfte. Also dieses Auseinanderdriften, das sei etwas, das in vielen Staaten passiere. Also die Spaltung in einen eher, sagen wir, feministischen, antidiskriminierenden, emanzipatorischen Part und andererseits eben autoritäre Populisten und ihre Anhänger. Das sieht man tatsächlich ja auch in den USA und vielen anderen Ländern. Und beide Frauen waren da sehr selbstbewusst und waren sich einig und meinten, in Belarus werde eben sehr viel über all diese Fragen zurzeit diskutiert, über die Gesellschaft, über Demokratie, darüber, was Demokratie ausmacht. Und möglicherweise gäbe es ja in Belarus auch Erkenntnisse, die man in der EU durchaus übernehmen könne. Es klang aber an heute Abend, dass die beiden das Gefühl hatten, dass ihnen derzeit eher nicht zugehört wird.
Ja, das soll sich ja jetzt ändern, nämlich die Online-Diskussion heute im Netz. Sie war erst der Auftakt für ein größeres Festival im Berliner Hebbel am Ufer. Das geplante weitere Programm dazu muss jetzt erstmal pandemiebedingt verschoben werden. Wir berichten, sobald es weitergeht. Erstmal an Sie, Gesine Dornblüt, ganz herzlichen Dank.
Sehr gern.
Nach der Erstürmung des US-Kapitols durch Anhänger von Donald Trump hat das Repräsentantenhaus ein erneutes Amtsenthebungsverfahren gegen den abgewählten Präsident eröffnet. Gerade kam die Meldung, dass die Kongresskammer mehrheitlich dafür gestimmt hat, dass sich Trump im Senat wegen Anstiftung zum Aufruhr verantworten muss. Jetzt muss der Senat noch zustimmen und das kann frühestens am Dienstag erfolgen. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte nach den Vorgängen am Kapitol davor gewarnt, die Demokratie als etwas Selbstverständliches hinzunehmen. Heute diskutierte er aus Anlass des 150. Jahrestages der Gründung des Deutschen Reiches am 18. Januar mit Historikern die Frage, was sich durch die Auseinandersetzung mit dem Deutschen Kaiserreich für unsere Gegenwart ableiten lässt. Sebastian Engelbrecht hat die Diskussion für uns verfolgt.
Die Gründung des Deutschen Reiches 1871 war nicht das Ergebnis einer Revolution des Volkes, einer demokratischen Idee oder emanzipatorischen Bewegung. Wilhelm I., König von Preußen, ließ sich am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal von Versailles im Herzen Frankreichs zum deutschen Kaiser ausrufen. Zuvor hatte Preußen mit seinen deutschen Verbündeten drei Kriege gewonnen gegen Dänemark, Österreich und Frankreich. 150 Jahre später lädt der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch die Historikerin Hélène Miard de la Croix von der Sorbonne in Paris zur Diskussion über diese Reichsgründung ins Schloss Bellevue ein.
Um es kurz zu machen, ist das Zusammenfallen von der Reichsgründung, der Demütigung des Nachbarns, mit dem man leben wird, wie ein Sündenfall für die Jahrzehnte danach.
Das Deutsche Reich hatte Elsass-Lothringen von Frankreich erobert und damit die Feindschaft mit dem Nachbarn zementiert. Aber es gab nun ein allgemeines Wahlrecht und einen Reichstag für das ganze Land. Dennoch war das Kaiserreich keine Demokratie, sondern eine konstitutionelle Monarchie, betont Bundespräsident Steinmeier.
Findet die Demokratisierung der Gesellschaft, das Entstehen von Zivilgesellschaft, die Ausübung von Meinungsfreiheit, der Anspruch auf Mitbestimmung, findet all das keine Entsprechung in den Möglichkeiten des Parlaments mitzuwirken, bleibt also das Parlament dauerhaft von der Regierung ausgeschlossen, kann die bloße turnusmäßige Ausübung des Wahlrechts ein autoritäres Regime auch stützen. Eine solchermaßen gelenkte Demokratie aber wird auf Dauer keine Gesellschaft wirklich stabil zusammenhalten können.
Dem Reich habe der demokratische Prozess gefehlt, der gesellschaftliche Konflikte hätte auflösen können, der die Nation hätte zusammenhalten können, meint Steinmeier. Die innere Einheit des neuen Reiches basierte auf der Abwehr von Feinden, den äußeren wie Frankreich und den inneren. Katholiken, Sozialdemokraten und Juden wurden im Wilhelminischen Reich ausgegrenzt oder bekämpft. Auch der Marburger Historiker Eckhard Konze sieht in diesem Defizit an Offenheit und Demokratie den entscheidenden Mangel des Reiches.
Diese Identifikation von inneren Feinden ist, glaube ich, von zentraler Bedeutung in diesem Prozess der Revolution von oben und auch der obrigkeitlichen Nationsbildung zur Stabilisierung einer Nation, einer kriegsgeborenen Nation, die sich gewissermaßen nicht demokratisch-liberal konstituiert, sondern als homogene Gemeinschaft.
Der Einzige, der in der Diskussion mit Frank-Walter Steinmeier die Ehre Preußens zumindest ein bisschen zu retten versucht, ist der australisch-britische Historiker Christopher Clark. Zugeschaltet aus Cambridge gibt er zu bedenken:
Die deutsche Reichsgründung erfolgt über Kriege, eben weil es in Friedenszeiten nicht möglich gewesen war. Nicht? Also 1848 hatte man das auf demokratischem Wege über eine verfassungsgebende Versammlung versucht. Das ging nicht, zum Teil, weil der preußische Monarch kein geeigneter Partner war für ein solches Projekt. Dann hat der Monarch selbst versucht, einen engeren Bund zu schaffen. Das ging auch nicht.
Das Reich, das sich durch äußere und innere Feinde definierte, schien dem schnellen Untergang geweiht zu sein. Jedenfalls gelang es den deutschen Kaisern bis 1918 weder innen- noch außenpolitisch die Loyalität der anderen zu gewinnen, die das Reich gebraucht hätte. In Frankreich habe es eine breite Loyalität gegenüber der Republik gegeben, sagt die Historikerin Miard de la Croix. Und in Deutschland? Allenfalls die Loyalität der Monarchisten und Protestanten. Gleichwohl würdigt der Sozialdemokrat Steinmeier die Leistung dieses vielfach gescholtenen Reiches und erinnert an die dynamische Modernisierung in Deutschland nach 1871. Industriell, rechtlich, wissenschaftlich. Am Ende überwiegt jedoch Steinmeiers Schelte.
Diese Hypothek, das war eben vor allem die Verachtung von Pluralismus und Demokratie durch den Kaiserstaat und seine Eliten, war etwas, was nicht nur die Weimarer Republik, sondern fortdauernd gewirkt hat. Die deutsche Antwort auf Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die Quintessenz der westlichen Demokratie lautete, verkürzt gesagt, Ordnung, Zucht und Innerlichkeit. So hat Heinrich August Winkler es auf den Punkt gebracht.
Die Gründer des Reiches von 1871 waren Verächter der Demokratie. Deshalb machen Reichskriegsflaggen auf den Stufen des Reichstagsgebäudes dieser Tage nachdenklich. Sie sollten uns vor Selbstgewissheit schützen, sagt der Bundespräsident.
Sebastian Engelbrecht über eine Debatte zu 150 Jahren deutscher Nationalstaat. Als die Corona-Pandemie ausbrach, da haben afrikanische Staaten sehr schnell drastische Maßnahmen ergriffen, während in Europa noch gezögert wurde. Im westafrikanischen Senegal zum Beispiel, da hatte man ja Jahre zuvor schon erfolgreich die Ebola-Epidemie bekämpft, war also gewappnet für das, was mit Corona kam. Schon im März 2020 reagierten senegalesische Künstler dort auf den Ausbruch der Viren mit Songs und Videoclips. Es gab jede Menge künstlerischer Interventionen in der Hauptstadt Dakar. Die sollten sensibel machen für die neue Gefahr. Was aus diesen Aktivitäten wurde und wie sich die Situation seitdem verändert hat, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Martina Zimmermann. Sie hat die letzten Monate in Dakar verbracht und war im Senegal unterwegs. Frau Zimmermann, zunächst einmal, wie sind denn derzeit die Corona-Zahlen im Senegal? Das Land war ja längst nicht so stark betroffen wie Südafrika oder große Teile Europas.
Also bis zum heutigen Tag sind in Senegal weniger als 500 Menschen an Corona gestorben und das Land zählt insgesamt unter 22.000 Infektionen insgesamt. Also es sind Zahlen, von denen man in Deutschland nur träumen könnte, wo ja manchmal an einem Tag so viele Neuinfektionen sind. Allerdings hat Senegal auch nur 14 Millionen Einwohner. Aber selbst wenn man die Zahlen hochrechnet und mit Deutschland vergleicht, ist die Corona-Bilanz hier sehr vorbildlich. da in den letzten Wochen aber Neuinfektionen stattgefunden haben, momentan liegen wir bei ungefähr 200 am Tag, wurden aber auch die harten Maßnahmen, die seit März galten, wieder in Gang gesetzt. Es gibt Ausgangssperren, Musik ist seit letzter Woche ganz verboten, keiner weiß, wann wieder Konzerte und Kulturevents stattfinden können. Und das hat dazu geführt, dass die Künstler doch jetzt auch umgeschwenkt sind, also dass die Stimmung wesentlich schlechter geworden ist. Kurz vor Weihnachten haben sie in der Kar sogar nicht genehmigte Sit-ins veranstaltet. Hunderte von Künstlern protestierten gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung. Und erstaunlicherweise wurde dieses Mal auch diese Demo nicht von der Polizei zerstreut, weil nämlich Abstand gewahrt und Maskenpflicht eingehalten worden sind.
Der senegalesische Ökonom Felwin Sarr sagte am Anfang der Corona-Krise, die Krise ist ein Geschenk für die Mächtigen, um die Schrauben anzuziehen, die Bürgerrechte einzuschränken und die autoritäre Wende zu rechtfertigen, von der sie alle träumen. Was ist denn davon zu spüren?
Also es ist zu spüren, dass hier tatsächlich die Maßnahmen umgesetzt werden, also dass die Polizei zum Beispiel tagsüber am Strand ist und Leute verjagt, sobald es mehr als zwei Personen sind, die da spazieren gehen. Es gibt auch Razzien in Kneipen und Restaurants. Momentan sind die Restaurants, also jetzt seit einer Woche, nur noch tagsüber geöffnet. Vorher konnten sie abends offen sein und da ging dann die Polizei dann aber auch abends um 11 zum Beispiel rein und falls da noch Leute waren, hat die Leute heimgeschickt. Es hat Konzerte gegeben in Restaurants und auch in Diskotheken, aber auch da ging dann die Polizei dazwischen, wenn ich so sagen kann, und hat Gäste wie Musiker heimgeschickt. Also das heißt, da wird schon sehr darauf geachtet, dass die Maßnahmen auch tatsächlich eingehalten werden. Und derzeit ist abends um 7 überall Hektik, weil die Leute Angst haben, nicht rechtzeitig zur Ausgangssperre um 21 Uhr zu Hause zu sein. Und wer um 21 Uhr auf der Straße ist, wird also kontrolliert von der Polizei. Und wenn einer erwischt wird, drohen Strafen von umgerechnet bis zu 10 Euro. Das ist hier eine Menge Geld für Leute, nämlich der Durchschnittsverdienst liegt bei 2 Euro am Tag.
Wie auch hier können dann, also wenn ich das richtig verstehe, Künstler nicht auftreten. Derzeit gibt es Hilfen für Sie?
Es gibt Hilfen, also für alle Menschen gab es Hilfen, weil es sind ja nicht nur die Künstler betroffen. Es gab Reissäcke und Seifen für die Bevölkerung, aber das sind halt Tropfen auf den heißen Stein, weil eben viele Wirtschaftsbereiche, wie zum Beispiel der Tourismus, brach liegen und das bekommen alle zu spüren. Die Künstler bekamen im Juni schon mal umgerechnet 4,5 Millionen Euro Hilfe. Und jetzt nach den Demonstrationen vor Weihnachten wurde noch einmal Geld versprochen. Youssou N'Dour, der internationale bekannte senegalesische Künstler, der ja selbst mal Kultur- und Tourismusminister war, verhandelte höchstpersönlich mit der Regierung. Diese versprach am Heiligabend noch einmal etwas mehr als 3,8 Millionen Euro für die verschiedenen Kulturbereiche, also für Kunst, Tanz, Theater und Musik.
Der Youssou N'Dour jetzt gerade schon erwähnt, den Sänger, kommen denn diese Hilfen bei den Künstlern tatsächlich auch an?
Sehr gute Frage. Die Verteilung wurde schon im Juni von einem Komitee verwaltet und sorgte für viel Streit. Konkret weiß ich, dass also die Maler und Skulpteure und deren Verband rund 750.000 Euro bekommen haben. Konkret weiß ich, dass die Rapper von Joseph Wayne, deren Europa- und Senegal-Tournee annulliert wurde, weniger als 200 Euro tatsächlich bekamen. Das ist auch im Senegal nicht viel. Aber sehr viele Musiker, mit denen ich gesprochen habe, haben bisher nichts von den Hilfen gesehen. Und für Didier Auerdi, den ich auch interviewt habe, ist Geld ohnehin nicht das Wichtigste. Hören Sie den Pionier der senegalesischen Rap.
Bei den Demonstrationen geht es darum, wie Künstler wieder arbeiten können, trotz der ganzen Sicherheitsmaßnahmen. Es ist ja so, Musiker haben seit 10 Monaten kaum vor Publikum gespielt und die Krankheit hat sich dennoch weiter verbreitet.
Ja, diese Forderung, dass Musik und Kultur ja weiter stattfinden können sollte und Covid sicher auch stattfinden kann, die gibt es bei uns ja auch, dazu geschlossene Restaurants und Museen und verschobene oder virtuelle Kunstmessen. Gibt es denn im Senegal im Vergleich zur Kulturszene hier da eine Besonderheit?
Also ich sage gerne, dass es wohl in diesem Land die meisten Künstler und Modemacher pro Quadratmeter gibt. Denken Sie nur an die Sänger Yusundua, Baba Mal oder das Orchestra Baobab, an den Senegal Rap, an die Schriftstellerin Ken Bugul oder Fatou Diom oder den Skulpteur Ousmane Sow. Das sind nur ein paar von den international berühmten. Aber die meisten einheimischen Künstler leben halt von der Hand in den Mund. Die DAOD, den wir gerade schon gehört haben, ist in Europa bekannt, tritt in Frankreich ständig auf, also wenn natürlich dort aufgetreten wird, und bekommt auch von dort Tantiemen. Er engagiert sich vor allem für seine armen Künstlerkollegen hier im Senegal.
Ich kämpfe für all die Künstler, die in kleinen Bars spielen. Die verdienen auch unter normalen Umständen nicht viel, aber sie treten normalerweise eben häufig auf und können so von ihrer Kunst leben. Jetzt haben sie keinerlei Arbeit, müssen sogar ihre Instrumente verkaufen.
Manche Künstler, mit denen ich hier im Badeort Sali gesprochen habe, versuchen nun einen Job als Gärtner, Taxifahrer oder Wärter zu finden. Aber auch das ist schwierig, denn wie schon gesagt, die gesamte Bevölkerung leidet unter der Corona-Krise und der Arbeitslosigkeit. Auf jeden Fall wurde Ende 2020 nochmal schnell ein Gesetz verabschiedet, das tatsächlich Tänzer, Choreografen, Maler und Skulpteure, AV-Künstler und Musiker als Berufsgruppe anerkennt. Die sollen künftig eine Art Sozialversicherung bekommen. Sagen wir vereinfacht sowas wie die Künstlersozialkasse in Deutschland. Aber wie lange das dauert, bis das umgesetzt wird, ist eine andere Frage. Die Autorenrechte für Musiker wurden 2008 gesetzlich verankert in Senegal. Bis zur Anwendung und Umsetzung gingen Jahre ins Land. Das war erst 2016, also 8 Jahre später, wurde die entsprechenden Verordnungen von der Regierung erlassen.
Martina Zimmermann aus Dakar. Wir sprachen über die Situation der Kulturszene im Senegal. Ganz herzlichen Dank.
Danke und tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Schriftstellervereinigung PEN hat die Bundesregierung aufgefordert, Muhammad Azhar Shah aus Kaschmir nicht nach Pakistan auszuliefern. Eine Abschiebung könne den Journalisten in Lebensgefahr bringen. Derzeit befindet sich Azhar Shah in Auslieferungshaft im rheinland-pfälzischen Ingelheim. Er hatte sich in seiner Heimat für einen unabhängigen Staat Kaschmir eingesetzt. Daraufhin erhielt er Todesdrohungen und floh nach Europa. Rund 41.000 Menschen haben inzwischen eine Online-Petition gegen seine Auslieferung unterzeichnet. Nach der massenhaften Löschung von Nutzerkonten durch den Kurznachrichtendienst Twitter haben andere Messenger-Dienste Millionen Neuzugänge verzeichnet. So hat der Anbieter Telegram nach Angaben seines russischen Entwicklers Pavel Durov in den vergangenen 3 Tagen 25 Millionen neue Nutzer gewonnen. Auch die Signal-App verzeichnet etliche Neuanmeldungen. Nach der Erstürmung des Kapitols in Washington durch Anhänger von US-Präsident Trump hatte Twitter in der vergangenen Woche tausende Accounts von Rechtsextremen und Verschwörungstheoretikern gesperrt. Diese könnten sich nun auf Telegram neu zusammenfinden, meint Mike Fielitz vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena.
Telegram hat sich zu einer Art Massenmedium auch entwickelt. Der Dienst bietet durchaus auch einen höheren Schutz der Privatsphäre und er weist eben Einflussnahmen staatlicher Seite eben deutlich zurück. Und Telegram wirbt auch ganz offensiv damit, in die Kommunikation nicht moderativ einzugreifen. Und das ist natürlich, was es so attraktiv für Rechtsextreme macht. Sie wollen einen möglichst ungestörten Kommunikationsfluss und eine direkte Verbindung halt zu ihren Sympathisanten aufbauen.
Mike Fielitz vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft im Deutschlandfunk Kultur. Was wird aus der 15. Documenta? Eigentlich soll die Ausstellung im Sommer 2022 stattfinden, vom 18. Juni bis zum 25. September. Doch die Generaldirektorin der Documenta, Sabine Schormann, hatte gestern hier bei uns im Programm bezweifelt, dass die Kunstschau wie geplant stattfinden könne. Grund sei die Corona-Pandemie. Heute nun zeigte sich Schormann optimistischer. Sie sei zuversichtlich, dass nicht zuletzt wegen der Impfungen die Rückkehr in ein möglichst normales Leben gelingen könne, sagte sie der Nachrichtenagentur dpa. Künstlerische Leitung und Gremien seien weiterhin mit den Vorbereitungen beschäftigt. Im Sommer solle dann über die nächsten Schritte entschieden werden. Die Website zum deutschen Beitrag zur 59. Biennale in Venedig ist seit heute online. Er freue sich, die aktualisierte Seite www.deutscher-pavillon.org online stellen zu können, sagte Yilmaz Ziewor, Kurator des Deutschen Pavillons. Die Internetpräsenz vermittle eine erste Idee der künstlerischen und konzeptionellen Ausrichtung des Beitrags aus Deutschland. Eine bebilderte Chronologie des Pavillons von seiner Errichtung als bayerischer Pavillon 1909 bis zum letzten Beitrag 2019 ermögliche einen umfassenden historischen Überblick.
Die Kinos bleiben geschlossen und wir also zu Hause vor dem Fernseher oder dem Bildschirm. Und damit hier der Stoff nicht ausgeht, stellen wir Ihnen heute zwei neue Filme vor, zu finden auf Amazon Prime. Und die haben einiges gemeinsam. Beide spielen Anfang der 60er Jahre, beide befassen sich mit afroamerikanischen Lebenswelten und beide wurden auf Festivals gefeiert. Filmkritikerin Anke Lewicke hat beide gesehen. Beginnen wir mit One Night in Miami von Regina King. Er spielt am 25. Februar 1964. Da ist Cassius Clay gerade zum ersten Mal Weltmeister im Schwergewichtsboxen geworden und er feiert selbstbewusst seinen Sieg und das klingt so.
It's walking whatever other path they choose alone.
Yes, 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 right. Yes, Cassius Marcellus Clay is the new heavyweight champion of the world, boy.
Yes, he is.
And I don't even have a scratch on my face.
Ja, was passiert denn dann in dieser einen Nacht in Miami, Anke Lewicke?
Ja, Malcolm X hat den frisch gekürten Boxweltmeister eingeladen und auch noch zwei andere afroamerikanische Ikonen, den Sänger und Produzenten Sam Cooke und den Footballstar Jim Brown. Und die sind eigentlich alle in Partylaune, aber Malcolm X hat nur zwei Packungen Vanilleeis organisiert. Er will nämlich die anderen auffordern, politisch auch aktiv zu werden, weil jeden Tag eben doch noch Schwarze in den Staaten sterben und es braucht eben so große bekannte Schwarze, die da mitmachen bei der Black Power Bewegung. Und tatsächlich ist es so gewesen, dass dieses Treffen stattgefunden hat. Die vier waren auch Freunde, aber der Rest hier, die ganzen hitzigen Diskussionen, Diskurse, die sind natürlich alle Fiktion.
Was wird denn genau diskutiert in dieser Nacht?
Also erstmal ist es so, dass wir die vier Männer ein bisschen vorgestellt bekommen. Wir lernen Malcolm X als liebenden Vater kennen, der dann Geld für seinen Kampf auch immer wieder organisieren muss. Cassius Clay wiederum, der bekommt von seinen weißen Sportmanagern erklärt, welches Image er sich zuzulegen hat. Und Sam Cooke gibt ein Konzert vor Weißen, die nach und nach den Saal verlassen. Und das braucht es ein bisschen zur Einstimmung, damit wir in die Zeit reinkommen, damit wir auch wissen, wie damals die soziale, politische Lage war. Und wenn diese vier Männer dann in diesem Raum sind, dann sind auch vier verschiedene Formen von Selbstbewusstsein anwesend. Und dann kommt ein verbaler Schlagabtausch. Und da geht es eben um so Sachen wie, dass Malcolm X zu Sam Cooke sagt, du machst doch nur Liebeslieder, mach doch lieber Songs, die was mit unserem Leben, mit dem afroamerikanischen Alltag zu tun haben, dann wirft der Cassius Clay wiederum vor, dass er dann doch eben einen weißen Sportmanager hat. Also es werden so ganz viele verschiedene Perspektiven hier aufgeworfen.
Und wie wird das in Szene gesetzt?
Also das ist teilweise dann ein Kammerspiel und ich finde das dann sehr schön, wenn er wirklich bei diesen Männern bleibt, weil die Schauspieler sind alle auch sehr gut, haben so einen eigenen Groove und auch wie die einzelnen Argumente so einfach in den Raum geworfen werden, dadurch hat der Film manchmal noch so was Durchlässiges und hat auch eben immer einen Gegenwartsbezug. Also zum Beispiel Sam Cooke sagt, ja, ich habe aber doch einen wirtschaftlichen Erfolg, deshalb könnte ich doch auch ein Vorbild sein. Aber dann sagt Malcolm X wiederum, aber du machst das alles nur für die Weißen. Also so ist man dann wieder in einem Kulturbegriff auch von heute. Wo machen afroamerikanische Künstlerinnen und Künstler, für wen machen sie heute ihre Kunst? Also der Film öffnet sich und ist auch wirklich dadurch, dass das dann in einem Raum, in einer hitzigen Nacht in Miami passiert, unheimlich dicht inszeniert.
Vor dem Hintergrund der Black Lives Matter Bewegung, die wir ja derzeit erleben können, ist das ein Film, der uns was Neues erzählt, der vielleicht sogar ganz aktuell hilfreich ist?
Ja, Auf alle Fälle, weil diese Positionen ja heute noch da sind. Und dann gibt es aber auch historisch ganz spannende Sachen, weil Cassius Clay wird sich ja wenig später Muhammad Ali nennen. Also warum die Religion damals einfach auch so eine Rolle gespielt hat, das finde ich schon historisch ganz interessant. Und leider Gottes muss man einfach sagen, ja, insgesamt ist es kein Historienfilm, sondern ein sehr gegenwärtiger Film.
Sylvie's Love, so heißt der zweite Film, den wir jetzt vorstellen, eine Liebesgeschichte, die beginnt in einem Plattenladen in Harlem Anfang der 60er Jahre. Sylvie trifft Robert und beide entdecken ihre Liebe zum Jazz.
Meine Band spielt morgen um 9, falls du Lust hast zu kommen. Ich setze dich auf die Gästeliste.
Kann meine Cousine mitkommen?
Klar.
Okay, also dann sehen wir uns morgen.
Hey. See you later, Alligator.
Ja, klingt wie so ein erstes Treffen. Man ahnt dann schon, wie es weitergeht. Die kommen dann irgendwie zusammen wahrscheinlich. Was ist denn das Besondere an dieser Liebesgeschichte?
Naja, wie so viele Liebesgeschichten gibt es hier auch Hürden. Also Sevi ist bereits verlobt, ihr Zukünftiger kämpft aber gerade in Korea. Und auch wenn es Sevis Mutter nicht gerne sieht, trifft ihre Tochter eben weiter diesen talentierten Saxophonisten. Sie wird dann auch schwanger und Robert bekommt dann aber ein Angebot, mit seiner Band nach Paris zu gehen. Deshalb sagt sie ihm nichts von der Schwangerschaft, weil sie seiner Karriere nicht im Weg stehen will. Und dann macht der Film einen Zeitsprung, 5 Jahre später. Mittlerweile ist Sevi mit ihrem damaligen Verlobten verheiratet, aber das Hausfrauendasein fühlt sie nicht auf. Gegen seinen Willen nimmt sie dann einen Job als Produktionsassistentin bei einer Kochshow an. Ja, und dann trifft sie zufällig auch noch Robert auf der Straße. Und das Interessante an dem Film ist, dass er so jetzt sich der Ästhetik des Melodrams der 50er Jahre bedient. Also die Kamera ist sehr elegant, wenn sie die beiden begleitet, wenn sie so durch die Jazzclubs flanieren. Die Räume sind warm ausgeleuchtet und die Farben sind kräftig und satt. Und so entsteht so eine Art von visuellem Schutzraum, in dem Sevi und Robert ihre Liebe wenigstens zeitweilig mal leben können.
Regisseur des Films ist Eugene Ash. Ich sagte ja ganz am Anfang, beide Filme beschäftigen sich mit afroamerikanischen Lebenswelten. Welche Rolle spielt es in diesem Film?
Ja, also es gab dann tatsächlich Stimmen, die dem Regisseur vorgeworfen haben, dass er eben in Zeiten von Black Lives Matter einen einfachen Liebesfilm dreht, dass Politik und Rassismus der damaligen Zeit gar kein Thema sind. Aber man kann auch sagen, dass dieser Regisseur auf einer ganz anderen Ebene Politik betreibt, wenn er eben in seinem Film seinem Paar ästhetische Mittel zur Verfügung stellt, die es Ende der 50er Jahre niemals für eine Liebesgeschichte mit schwarzen Protagonisten gegeben hätte. Melodramen spielten einfach immer in einem weißen Milieu. Und zudem geht es in diesem Film ja auch um ganz konventionelle Geschlechterrollen. Und letztlich ist es eine unheimlich schön erzählte Emanzipationsgeschichte. Und daher auch der Titel Sylvie's Love. Es geht um ihre Liebe und wie sie für diese Liebe aktiv wird.
Ja, und Sylvie's Love und One Night in Miami, das finden Sie beides auf Amazon Prime. Für uns vorgestellt hat sie Anke Lewicke. Ganz herzlichen Dank.
Tschüss.
Und wir bleiben beim Film und schauen heute mit Fabian Saul in einen schwarzen Spiegel. Der Schriftsteller und Chefredakteur des Flaneur-Magazins nutzt die Zeit der verordneten Isolation zum Nachdenken über uns, unsere Welt und das, was wir sehen, beim Blick in diese und jene Fenster.
Fensterblicke. In der zweiten Folge der Netflix-Serie Black Mirror aus dem Jahr 2011 wacht der Protagonist in einem Raum auf, der nur aus Bildschirmen besteht. Diese simulieren den Blick aus einem Fenster auf einen Garten, in dem die Sonne aufgeht. Ein Hahn kräht, der Wecker klingelt. Black Mirror verweist mit dem Titel Schwarzer Spiegel auf den leeren Bildschirm, der in dem Moment, in dem nichts auf ihm läuft, zum Spiegel wird. Die Serie erzählt im Modus eines dystopischen Science-Fiction-Films, aber nicht von einer fernen, sondern einer möglichen nahen Zukunft. In dieser zweiten Folge leben die Menschen in einem überwachten Raum, in dem sie in unterschiedliche Klassen eingeteilt, den ganzen Tag mit Unterhaltung berieselt werden, während sie auf Fitnessrädern Punkte sammeln und damit auch den Strom für das gesamte System produzieren. Sie alle leben mit dem Versprechen, eines Tages genug Credits für ein Ticket zu einer Castingshow gesammelt zu haben, bei der sie groß rauskommen könnten. Die Kritik des Neoliberalismus, der Unterhaltungsindustrie und der Klassengesellschaft ist zunächst recht offensichtlich.
I have a dream, a song to sing.
Doch gegen Ende der Folge gibt es eine entscheidende Wendung. Nachdem der Protagonist miterlebt hat, wie die Protagonistin, in die er sich verliebt hat, bei der Castingshow gedemütigt wird, tritt er selbst dort auf und sucht Rache. Er schmuggelt heimlich eine Scherbe, die er aus einem der Bildschirme gebrochen hat, auf die Bühne und hält sie sich an den Hals. Er droht mit Suizid und hält einen letzten Monolog live vor einem Millionenpublikum am Bildschirm. Er kritisiert das gesamte ausbeuterische System, bei dem man ständig von Bildschirm zu Bildschirm wechselt, aber keinen Blick nach draußen führt. Denn alle Blicke sind nur Simulation, die Welt ein Gefängnis. Die Jury, anstatt sich angegriffen zu fühlen, bietet ihm eine eigene regelmäßige Show an. Denn seine Wut und seine Kritik seien authentisch und leidenschaftlich. Das Thema der Folge verschiebt sich in diesen letzten Minuten. Nicht die Kritik des neoliberalen Systems steht im Vordergrund, sondern wie perfide dieses jeglichen Widerstand und jegliche Kritik zur Ware macht. Doch dieses Thema hat noch eine andere Ebene, denn wir können uns fragen, ob eine Systemkritik, die auf Netflix läuft und Millionen einspielt, irgendeinen konkreten radikalen Impuls setzen kann, oder ob hier nicht vielmehr das System die Kritik antizipiert, sie zur Ware macht und dadurch entwaffnet. Fast die gesamte Zeit der Folge von Black Mirror blicken Menschen auf Bildschirme, die anstatt von Fenstern die gesamte Architektur der Räume bestimmen. Fast eine Stunde lang gibt es keinen einzigen Blick durch ein reales Fenster in die Außenwelt. Erst ganz am Ende tritt der Protagonist in seinem sterilen Penthouse an ein riesiges Fenster aus Glas. Die Höhe seiner Wohnung und seine Innenarchitektur suggerieren einen Klassenaufstieg. Er hat den Vorschlag der Jury angenommen. Und statt auf einen Bildschirm schaut er nun durch das Fenster zum ersten Mal auf die Wirklichkeit. Zumindest glaubt er das. Er hat nun Zugang zur Realität, die er aufgrund seiner neu errungenen Macht und Klasse überblicken kann und an deren Manipulation er jetzt mit seiner eigenen Show mitwirkt. Oder ist er doch nur gefangen in einer anderen Simulation? Diese Frage lässt die Folge offen. Mit der Scherbe am Hals spricht er noch einmal die letzten Worte seiner Show. Auf Nimmerwiedersehen, bis zur gleichen Zeit nächste Woche. Und tritt dann ans Fenster.
Fensterblicke von Fabian Saul. Alle weiteren Folgen gibt's auch auf Deutschlandfunk Kultur und natürlich auch in unserer kostenfreien DLF-Audiotheks-App.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Was ist das ideale Lesewetter? Fragt die Süddeutsche Zeitung. Jedes, antwortet Julius Deutschbauer. Ein Fenster ist wichtig, Wetter ist egal. Man muss beim Lesen nur manchmal den Blick außerhalb der eigenen Räume schweifen lassen können. Das beruhigt den Kulturpressebeschauer. Durchs Fenster kann er jederzeit gucken. Männer sind oft naiver. Sie sind größere Angeber und wollen immer glänzen, erzählt der Künstler Julius Deutschbauer, der Menschen befragt zu Büchern, die sie nie gelesen haben, wie die Süddeutsche schreibt, über die Lügen des Gelesenhabens. Und Frauen erzählen offenbar sehr viel weniger. Sie hätten dieses oder jenes Buch studiert, wo sie in Wirklichkeit doch noch nie reingeguckt haben. Die sind lustiger und lassen sich durch die Fragen mehr in Abenteuer locken. Sie trauen sich mehr zu fantasieren, ohne die Angst, sich zu blamieren durch eine falsche Antwort. Da lesen wir doch gerne, was uns eine Frau zu sagen hat. Ich streike, teilt uns Petra Bahr mit. Morgens noch vor dem ersten Kaffee und der Losung habe ich nämlich schon die Corona-Lage gecheckt, berichtet sie über ihren Pandemiealltag in Christ und Welt. Wie eine Börsenmaklerin studiere ich nun Kurven, Diagramme und Vergleichstabellen, obwohl mein Kopf weiß, dass es gar nicht einfach ist, die Linien und Zahlen zu deuten, beschreibt die evangelische Regionalbischöfin, was wir wohl alle in diesen Tagen empfinden. Wir Menschen können entscheiden, wie wir damit umgehen, meint Lukas Bärfuß zur Pandemieplage. Wir sind nicht hilflos, findet der schweizerische Schriftsteller in der Süddeutschen. Es gibt deshalb keinen Grund, sich entmutigen zu lassen, schon aus eigenem Interesse nicht. Das Leben als Pessimist ist freudlos. So groß der Scheißdreck auch sein mag, diese Zeit ist meine Lebenszeit. Und es ist eine Zeit des Homeoffice, wo es ohne das Internet oft gar nicht mehr geht. Die mit weitem Abstand größte und meistgelesene Enzyklopädie aller Zeiten, wie die süddeutsche Wikipedia nennt, feiert am Freitag ihren 20. Geburtstag. Allein die 6,2 Millionen englischsprachigen Einträge würden knapp 3000 Bücher füllen, schreibt Alex Rühle. Wikipedia ist heute sowas wie das gallische Dorf in Digitalien, die einzige große Website, die sich der Übermacht der Kommerzialisierung und Vermachtung des Netzes erfolgreich widersetzt hat. Aber was sind schon 20 Jahre verglichen mit dem 90. Geburtstag, den Caterina Valente nun feiern kann? Der Weltstar des Wirtschaftswunders, so der Berliner Tagesspiegel. Mehr als 10.000 Auftritte absolvierte sie in ihrer geschäftigen, immer wieder verlängerten Karriere, erinnert die Tageszeitung Die Welt. Besonders in Deutschland haben sie Caterina Valente geliebt, weil sie, so Manuel Brug, die Südensehnsucht der Nachkriegsgeneration schürte und sie immer ein bisschen mit nach Italien nahm. Die Neue Zürcher Zeitung würdigt ihre Vielseitigkeit. Mühelos wechselte sie vom Schlager zu Jazzstandards und vom Bossa Nova zum Mambo, schreibt Jürgens Binden. Mit Schlagern wie Itzi Bitsi Tini Wini Honolulu Strandbikini, Ganz Paris träumt von der Liebe und Ciao Ciao Bambina wird die am 14. März 1931 in Paris geborene Italienerin, die nach einer Heirat zeitweilig auch einen deutschen und heute den französischen Pass besitzt, zur Stimme des Wirtschaftswunders, gratuliert Gunda Bartels im Tagesspiegel. Ein Tusch für die Italienerin mit preußischer Arbeitsmoral. Glückwunsch.
Tja, und da schließen wir uns gerne an diese Glückwünsche. Das war Fazit mit Susanne Burkhardt. Und hier kommt unser Geburtstagsständchen zur Nacht für Caterina Valente. Hier ist sie gemeinsam mit dem Rias Tanzorchester. Eine Aufnahme übrigens aus dem Jahr 1954.
You're the lover that I sighed for, the one that I even lied for, the one that I would have died for. You're the lover that I cried for. Malagueña, hear me sighing, for you left me sad and lonely. Can't you see that you're my one and only? Malagueña, hear me cry.